Arthur und Squirrel, Kapitel 9. Der Gang nach der Herrenrüti. Es war ein strahlender Augustmorgen, als Arthur in der Frühe zum kleinen Garten am Haus niederstieg, wo er jeden Morgen den Professor zum Frühstück erwartete. Heute stand dieser schon da. »Recht, dass du zeitig kommst, Arthur«, rief ihm der Professor entgegen. »Wir wollen einen Gang machen, bevor unsere Damen kommen. Ich hinterlasse Nachricht, wo sie uns finden können. Mir ist es lieb so, ich hab mit dir zu sprechen.« »Jetzt kommt's«, sagte sich Arthur. Er glaubte zu ersticken unter dem Stein, der ihm aufs Herz fiel. »Trink deinen Kaffee, du siehst schlecht aus, dann gehen wir.« Der Professor trat ins Frühstückszimmer ein. Arthur folgte. Von seinem Frühstück würgte er einiges so mühevoll hinunter, dass der Professor sagte, »Vielleicht ist's zu früh für dich. Steck dein Brot ein, der Appetit wird dir an der guten Luft kommen.« Jetzt waren sie auf dem Wege. Arthurs Herz schlug so laut, dass es sein Begleiter fast hätte hören können. »Jetzt wird er sagen, morgen reisen wir«, wiederholte sich Arthur. »Arthur«, begann der Professor nach einer Weile, »unsere Wirtin hat mir gestern etwas erzählt, was ich nicht verstand. Man sage, an der traurigen Grete sei ein Wunder geschehen. Sie sei zum lahmen Nepomuk heruntergekommen, habe ihm seine verwahrlosten Enkelkinder versorgt, mache denen die Kleider zurecht und habe begonnen, das Mädchen zu lehren, etwas in dem kleinen Haushalt und für den alten Großvater zu tun. Mit den beiden Kindern, die sie bisher nicht anschauen konnte, sei sie freundlich geworden. Fast sei es, als ob sie Freude an ihnen hätte. Der Mann Jörg sage, er kenne seine Frau nicht mehr. Das Jammern, das er nicht aushalten konnte, habe aufgehört. Die Grete sei manchmal wieder fast heiter. Und wenn er glauben könnte, dass das Wunder anhielte, so wäre ihm sein Leben wieder lieb. Die Wirtin glaubt, diese Veränderung hänge mit ihren beiden jungen Gästen zusammen, was ich nicht verstehe. Erzähle mir, was du von all dem weißt und was euer Verkehr mit der Frau war.« Arthur sagte, er wisse nichts von dem, was die Wirtin wusste, als dass Staseli und Muck die letzten Tage viel sauberer ausgesehen hätten und dass die traurige Grete immer freundlicher geworden sei und nicht mehr so schrecklich jammere. Dann erzählte er, wie sie zu ihr gekommen seien und wie sie immer gejammert habe. Sie hätte es den Kindern nicht gut geben können und dann hätten sie sterben müssen. Da habe er gedacht, wenn sie nur recht wüsste, wie wohl es jetzt den Kindern im Himmel sei, so müsste sie nicht mehr so klagen. Darum habe er ihr das Bild in der Kupferbibel gebracht, wo man sehe, wie gut die Kinder es beim Heiland haben und wie wohl es ihnen im Himmel ist. »Hm, das hast du recht gemacht«, sagte der Professor, nachdem er eine Weile schweigend dahingegangen war. »Höre, Arthur, da du so gut Rat findest«, fuhr er nach einer Pause wieder fort, »so sage mir etwas, welchen Trost hättest du für die Kinder, die klagen müssten? Wir haben an Vater und Mutter ein Unrecht getan und können es nicht mehr gut machen, nie mehr.« Arthur sann eine Weile nach, dann sagte er, »Dann würde ich Ihnen sagen, was meine Mutter so gern noch meinem Onkel Eduard gesagt hätte. Sie hat oft gewünscht, Onkel Eduard, dem jetzt im fremden Lande ein Leid am Herzen nage, sagen zu können, wie der liebe Gott etwas so Herrliches und Wohltuendes für den Großvater und die Großmutter aus dem Verkehrten, das der Onkel Eduard getan, gemacht habe. Denn weil der Onkel fortging und die große Fabrik nicht wollte, verlor der Großvater alle Lust daran und verkaufte sie und kam mit der Großmutter ins Pfarrhaus und lebte mit uns. Und die Mutter hat sich so gefreut, dass es dem Großvater und der Großmutter so wohl zumute wurde, wie es ihnen nie vorher war, weil der Großvater nie Zeit hatte zu gar nichts als nur für die Fabrik. Und dass er später oft gesagt hatte, er wolle gern, er hätte alles angesehen, so wie er es jetzt tue, dann könne auch dem Onkel Eduard noch so wohl zumute sein mit ihnen allen. So könnte man doch auch von anderen Kindern sagen, die klagen müssten, dass der liebe Gott für die Eltern gut machen kann, was sie nicht mehr gut machen können.« Schweigend schritt der Professor weiter. So verging eine gute Zeit. Die beiden wanderten immer zu. Jetzt waren sie auf der Herrenrüti angelangt. Dort stand das Marienhäuschen. Arthur erkannte es wohl, und davor lag der Platz, wo er mit dem Professor auf dem Boden gesessen und zum Titlis hinübergeschaut hatte. Dort hatte der Professor gesagt, man sehe dem Titlis ins Herz hinein. An derselben Stelle setzte er sich jetzt wieder nieder. »Komm, setz dich zu mir, Arthur«, sagte er. »Erst hast du mir erzählt, nun erzähle ich dir auch etwas.« Arthur setzte sich verwundert hin. »Ich habe deinen Onkel Eduard gekannt, Arthur. Ich will dir erzählen, wie es ihm ergangen ist«, fuhr der Professor fort. »Dein Onkel Eduard hatte Freude an Büchern und an allerlei Studien. Für die Geschäfte in der Fabrik des Vaters hatte er kein Interesse, und dass der Vater vom Tagesanbruch an bis zum Tagesschluss von seinen Fabrikgeschäften in Anspruch genommen war und die Mutter oft klagte, »Die Fabrik nimmt uns den Vater ganz und gar weg«, machte dem Sohn diese Fabrik und alles, was damit zusammenhing, gar verhasst. Aber der Vater wollte das Geschäft, das er mit seinen besten Kräften zum ersten und blühendsten der Gegend gemacht hatte, nicht in fremde Hände gelangen lassen und den Sohn zwingen, seine Studien zu verlassen und in seine Arbeit einzutreten, denn er hielt das für dessen Glück. Da ging dein Onkel fort und brach allen Verkehr ab, denn er dachte, am besten sei es, man höre nichts mehr voneinander, man verstehe einander doch nicht mehr. Er ging nach Holland und wurde bald Erzieher in einem angesehenen Hause, wo er zwei Söhne in alten und neuen Sprachen zu unterrichten hatte. Die Söhne wurden seine Freunde und deren Schwester wurde nach einigen Jahren seine Frau. Die Familie hatte Besitzungen auf der Insel Sumatra. Die Söhne waren dahin gereist, wo sie zu bleiben gedachten. Bald schrieben sie deinem Onkel, er solle mit seiner Frau kommen, das Leben würde ihm da wohl gefallen. Er folgte dem Ruf, da seine Frau es auch wünschte, und verlebte mit seinen ehemaligen Schülern, seiner Frau und einem kleinen Jungen, der ihnen geschenkt wurde, fröhliche Jahre auf der Insel. Sein Junge war 9 Jahre alt, da raffte ihn ein böses Fieber hinweg, und wenige Tage darauf folgte die Mutter dem Kinde nach. Dein Onkel stand an den Gräbern, in denen alles lag, was er im fernen, fremden Land lieb gehabt hatte. Da hat das Heimweh deinen Onkel gepackt, du weißt, wie das tut, und bittere Reue hat ihn verzehrt, dass er denen wehgetan hatte, die ihn ebenso lieb gehabt hatten, wie er die bestatteten. Jetzt heim, nur heim, das war sein einziges Verlangen. Er kam nach Deutschland. Der erste Bekannte, den er traf, war ein ehemaliger Bewohner seines Heimatdorfes. Er wollte auswandern. »Wie ist's daheim?«, fragte dein Onkel. »Alles tot«, war die Antwort. Vater und Mutter waren lange schon gestorben. Kaum hatten sie die Schwester deines Onkels bestattet, da war ihr der Mann nachgefolgt. Das war gerade in jenen Tagen geschehen. Nun konnte dein Onkel die Heimat nicht sehen, das war ihm unmöglich. Er ging, um sich zu verbergen, dahin, wo ihn niemand kannte und wo er irgendeine Arbeit finden konnte, denn ohne gezwungen zu sein, seine Gedanken auf eine Arbeit zu richten, wären sie ihm in die Leere gegangen, ins tiefste Elend. Er hätte sein Leben nicht mehr ertragen können, es war leer und elend genug. »Arthur, sieh dorthin, dort kommt eine, die hat deinem Onkel in seine Lehre gebracht, was ihn noch freuen kann. Sie hat ihm den Neffen zugeführt, den lieben Neffen, der seiner Mutter so ähnlich sieht, dass der Onkel ihn im ersten Augenblick kaum anschauen konnte. So stark kamen alle Erinnerungen über ihn bei dem Anblick.« Arthur starrte den Professor in wortloser Überraschung an. Squirrel kam herbeigerannt, Fräulein Malva folgte. »Entschuldigen Sie, Herr Professor, dass wir Ihnen bis hierher nachgefolgt und nicht nur entgegengekommen sind, wie Sie hinterließen«, sagte sie. »Wir waren heute sehr früh daran, und als Squirrel hörte, dass Sie nach der Herrenrüti gegangen seien, war sie nicht mehr zu halten. Sie behauptete, dahin müsse sie kommen, und hatte dabei wie immer etwas Unsinniges im Kopf, nämlich den Gedanken, da sehe man dem Titlis ins Herz hinein. Das wollte sie schon einmal mit Arthur sehen, und sie sei nicht dazu gekommen.« »Mein verehrtes Fräulein, diesmal bin ich der Schuldige«, entgegnete der Professor. »Was Squirrel im Kopfe hatte, ist durch meine Schuld hineingeraten. Ich hatte das Wort zu Arthur ausgesprochen. Komm her zu mir, Squirrel. So, nun schau dort tief, tief durch die Felsenhöhle in den Titlis hinein. Was siehst du da?«
»Stein. Nichts als Stein«, antwortete Squirrel.
»Richtig. Daraus kann man schließen, dass der Titlis ein steinernes Herz hat. Arthur muss uns dann einmal erzählen, welch ein Unterschied sein muss zwischen einem Menschenherzen und dem Titlisherzen. Denn siehst du, Squirrel, Arthur wird kein Kaufmann werden, sondern studieren. Auf unserem Gang nach der Herrenrüti hat er sein Examen bei mir abgelegt.« Mit lautem Freudengeschrei stürzte Squirrel auf Arthur zu. Nach der Blässe der Überraschung brachte die innere Bewegung Purpurröte auf Arthurs Gesicht. »Sind Sie denn selbst mein Onkel Eduard?« konnte er endlich hervorbringen.
»Der bin ich, Arthur. Komm her zu mir.«
Der Onkel streckte ihm die Hand entgegen. »Nun nennst du mich du, denn wir sind uns nicht mehr fremd. Du bist mein lieber Neffe. Von hier weg reisen wir zusammen nach Lerchenhöhe und sehen uns alle die alten lieben Orte an, die wir beide kennen. Fräulein Malva und Squirrel werden uns ja freundlicherweise begleiten.« Squirrel klatschte in die Hände und riss Arthur fast um vor Freude. Dann stürzte sie wieder zu dem Professor hin. »Sind Sie auch mein Onkel? Und kann ich nun auch Onkel Eduard sagen? Ich muss doch sagen, wie Arthur sagt, nicht wahr?«
»Unbedingt. Du bist nun meine liebe kleine Nichte und meine kleine Wohltäterin, trotz Wasserfluten und wilden Kühen«, antwortete der Onkel.
»Und wenn Arthur in Lerchenhöhe ist, dann muss ich gewiss auch mit dorthin gehen«, fuhr Squirrel fort. »Er kann nicht so allein sein, nicht wahr?«
»Natürlich musst du mit«, bestätigte der Onkel. »Da hast du so viel Suppe und so viele Strümpfe auszuteilen, dass du immerzu wieder Suppe kochen und Strümpfe stricken musst. Und du wirst sehen, Squirrel, wie sich die Leute in Lerchenhöhe darüber freuen werden, so dass du dich immer selbst mit ihnen freuen wirst. Aber das geht nicht so schnell. Erst muss Arthur noch sehr viel lernen.«
»Oh, dann lerne ich immer mit, den ganzen Tag. Dann geht's schneller«, meinte Squirrel. »Denn wenn zwei am gleichen Stück lernen«, dachte sie, »komme man doppelt so weit wie eines allein.«
»Muss der zuerst noch im Heim lernen?« fragte sie auf einmal in verändertem, klagendem Ton.
»Keine Rede davon«, gab der Onkel zurück. »Wir gehen alle zusammen ins Haus Castella zurück. Arthur wohnt bei mir und lernt bei mir. So wird es noch manches Jahr gehen, und du kannst mitlernen, wenn du das so gern willst.«
Nun war der Jubel groß. Squirrel hüpfte und sprang umher, als lasse ihr die Freude keinen Augenblick mehr, auf derselben Stelle zu bleiben. Arthur strahlte vor innerem Glück so, dass Fräulein Malva den Spruch tat: »Man könnte meinen, Arthur hätte sich verwandelt.«
Arthur lachte laut auf, nahm Squirrel bei der Hand und rannte mit ihr den Hügel hinunter, mitten zwischen die weidenden Kühe.
»Hörst du die Glocken, Squirrel? Hörst du das Läuten?« schrie er voll Freude auf. »Oh, es ist wie auf Lerchenhöhe, und wir gehen nach Lerchenhöhe, wir gehen nach Lerchenhöhe.« Und Squirrel jauchzte mit: »Wir gehen nach Lerchenhöhe.«
Wenige Tage nach dem Gang auf die Herrenrüti zogen Arthur und Squirrel wieder des Weges, aber nicht so weit. Sie waren beide hoch bepackt. Am Häuschen an der Halde hielten sie an.
Staseli und Muck hatten sie schon aus der Ferne erkannt, und nun standen beide in gespannter Erwartung, was alles aus den Rollen und Paketen herauskommen werde. Diesmal war die Bescherung so reichlich wie noch nie. Es war ja der Abschiedsbesuch der Kinder, und Onkel Eduard hatte so viel zu den Abschiedsgeschenken beigesteuert, dass Squirrel vor Freude nicht schnell genug rennen konnte, um alles auszuteilen. Der Großvater erhielt für sich allein eine große Büchse mit so viel schönem rotem Fleisch gefüllt, dass er manchen Tag davon zu essen hatte. Die wollte Squirrel ihm übergeben. Staseli bekam ein großes flammendrotes Tuch und eine blaue Schürze dazu. Squirrel hatte beide Stücke selbst ausgewählt, und die schönen Farben stachen auch Staseli so in die Augen, dass es strahlende Blicke darauf warf. Muck erhielt einen schönen gelben Kittel und eine braune Kappe, aber seine Blicke hafteten mit mehr Wohlgefallen auf dem Korb, in dem ein großer, runder Eierkuchen in der Sonne glänzte und kleine, braun gebackene Rollen verheißungsvoll daneben herausguckten. Von anderen rätselhaften Gegenständen sah man kleine Stücke hervorlugen. Was konnte da alles darin sein? »Da, nimm den Korb«, sagte Squirrel zu Staseli, »es gehört alles dir und dem Muck, was drin ist. Ihr könnt ihn in der Stube auspacken, wir holen ihn dann.« Nun lief sie Arthur nach die kleine Treppe hinauf. Er hatte das Blatt, das Grete so viel Trost geschenkt hatte, sorglich aus dem Buch geschnitten. Sie sollte es haben, um sich immer wieder daran zu erfreuen. Als Squirrel vernommen hatte, dass Arthur auch Grete ein Geschenk bringe, wollte sie gleichfalls eins für sie haben, und als Onkel Eduard sah, dass Squirrel nicht wusste, was sie haben sollte, sagte er, »Ich weiß etwas. Sag der Grete, sie solle für sich und Jörg einen guten Kaffee brauen, und sie sollen fröhlich sein zusammen.« Dann ließ er beim Krämer ein Paket Kaffee holen. Den trug Squirrel nun hinauf, und als Arthur der Grete sein Blatt übergab, stellte sie ihr Paket auf den Tisch und gab ihre Aufforderung kund. Da lachte der Jörg und sagte, »Hörst du's, Grete? Das Kleine weiß, wie's sein muss.« Und Grete antwortete, »Ja, ja, und der Bruder weiß den Weg, wie man wieder fröhlich werden kann.« Sie ergriff Arthurs Hand. »Du weißt nicht, was ich dir zu danken habe. Kommt doch wieder.« Lange schaute sie den Kindern nach. Staseli und Muck standen mit leuchtenden Augen vor ihren ausgebreiteten Schätzen, als die Kinder ihren Korb herausholten und der Großvater mahnte, »Kinder, sagt, vergelt's Gott. Es ist das Einzige, was wir haben, aber unser Herrgott nimmt den Wunsch an und erfüllt ihn, wenn er von Herzen kommt.« Am letzten Augusttag fuhr am Pfarrhaus in Lerchenhöh ein Wagen vor. Arthur sprang zuerst herunter und eilte in den Garten. Squirrel rannte ihm nach. Fräulein Malva blieb im Wagen sitzen. Onkel Eduard trat ins Pfarrhaus ein.
»Oh!« schrie Arthur auf. »Es ist noch ganz, wie es war. Komm, sieh die Bank unter der Weide, Squirrel, sieh den alten Brunnen. Sieh dort die Eschen, wo die Vögel pfeifen. Oh, sieh, meine kleine Tanne hier. Die habe ich gepflanzt, ein ganz kleines Tännlein, das ich vom Wald herunterbrachte, und es sieht so schön aus. Oh, Squirrel, es ist alles noch ganz so wie früher.«
Squirrel eilte von einer Stelle zur anderen. Sie musste ja alles sehen, alles, wovon ihr Arthur erzählt hatte. Jetzt trat der Pfarrer mit dem Onkel aus dem Haus. Er kam gleich auf Arthur zu und sagte, »Ich höre, du bist hier geboren, mein Junge, und mein Pfarrhaus ist deine Heimat. Ich will dir einen Vorschlag machen, schon um deines Vaters willen, den ich wohl kannte. Du kannst so oft hier bleiben und kommen, wie du willst. Du wirst mir stets willkommen sein.« Arthur klopfte das Herz vor Freude. »Nun nehmen wir diesmal Abschied, Herr Pfarrer«, sagte der Onkel, »aber auf Wiedersehen. Squirrel, steig ein. Mit dir, Arthur, gehe ich hier über den Friedhof, und drüben steigen auch wir wieder ein. Dann geht es nach dem Wasser hinunter zur Fabrik.« Schweigend ging der Onkel von einem Grab seiner Lieben zum anderen. Er wischte schnell dann und wann eine Träne weg. Arthur folgte leise. Auf der anderen Seite trafen sie mit dem Wagen zusammen, und nun ging es die alte, bekannte Straße hinunter. Am kleinen Haus links am Weg, wo die niedrigen Fenster ganz von Nelkenstöcken verdeckt waren, rief der Onkel: »Halt! Hier ist noch eine alte Bekannte zu begrüßen.« Der Wagen hielt an. Die alte Trine kam herausgelaufen. »Oh, du himmlische Güte, da ist ja unser Büblein! So wahr ich lebe, das ist ja unser Arthur!« schrie sie auf und sprang auf den Wagentritt, als wäre sie mit einem Male jung geworden. Arthur schüttelte ihre Hand und sie die seinige. Sie lachte und weinte und sagte einmal ums andere: »Oh, wer hätte das denken können, dass ich ihn wiedersehe, da er so weit fortkam?« »Hier ist noch einer, der will auch einen Handschlag von der Trine haben. Er kennt sie ebenfalls«, sagte Onkel Eduard. Trine hatte nur Arthur erblickt, nun kehrte sie sich rasch um. »Oh, du große Barmherzigkeit, es ist unser Herr Eduard«, schrie sie noch lauter auf als beim ersten Gruß. »Oh, ist er's denn auch?« »Ja, er ist es. Oh, den kenn ich, den kenn ich. Oh, das doch unser guter alter Herr und die Frau und die Schwester und der Herr Pfarrer.« Jetzt kamen die Tränen erst recht. »Oh, dass ich das noch erlebe!« »Ja, Trine, und nun habt ihr noch viel mit mir zu erleben«, sagte Onkel Eduard. »Das Wohnhaus bei der Fabrik werde ich für den nächsten Sommer mieten. Dann komme ich mit Arthur hierher. Auch unsere Damen werden uns begleiten, das geht nicht anders. Dann helft ihr mir, Trine, denn mir könnte niemand mein Haus so gut besorgen wie Trine, die weiß, wie's im Vaterhaus war.« »Ins alte Haus? Zu unserem Herrn Eduard einziehen?« rief Trine aus und schlug die Hände zusammen. »O, du unsägliche Barmherzigkeit! Wer hätte so etwas denken können?« »Auf Wiedersehen, Trine! Und nun zur Fabrik hinunter«, rief der Professor. Dort angekommen, stieg er allein aus. Er meinte, die leeren Zimmer zu sehen, könnte für niemand sonst ein Interesse haben als für ihn. Auf das rauschende Bergwasser und ins Tal hinabzuschauen, das müsste den anderen mehr Freude machen. Vielleicht ging er auch am liebsten allein durch die Räume, wo er seine Kindertage verlebt hatte und wo jede Stelle eine Erinnerung an die lieben Eltern und die so früh verlorene Schwester in ihm weckte. »Jetzt rasch gefahren, Kutscher«, gebot er dem Kutscher, als er wieder im Wagen saß. »Noch heute Abend müssen wir zur Stadt hinunter, denn morgen früh geht's wieder zur Schweiz hinaus, dem Hause Casteller zu.« Als am Tag darauf der Wagen mit der heimgekehrten Gesellschaft am Hause Casteller anhielt und unter der Tür Papa und hinter ihm die willkommen winkende Suse erschienen, da jauchzte Squirrel laut auf, denn wieder heimzukommen war doch das Schönste von allem. Nach den ersten stürmischen Begrüßungen mit Vater und Mutter und dann wieder mit dem Vater und noch einmal mit der Mutter war Squirrels erstes Wort: »Nein, Papa, das darfst du nie, nie mehr glauben, dass der Herr Professor ein Menschenfeind ist. Er ist der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Er ist auch gar nicht mehr der Herr Professor, er ist nur noch der Onkel Eduard.« »Aber dass er der Onkel Eduard wäre, das hättest du nie gedacht, Papa, nicht wahr?« »Dass meine Tochter endlich so vernünftig geworden ist, keinen Menschenfeind mehr in ihrer Nähe zu wittern, freut mich«, entgegnete der Vater. »Dass unser Herr Professor der Onkel Eduard wäre, hätte ich allerdings nicht gedacht, bis er mir's selbst sagte, was nötig war, sonst hätte ich ihm Arthur nicht mitgegeben. Deine Mutter hat über diese Wendung von Arthurs Schicksal eine solche Freude, dass sie mehr zu ihrer Erholung beigetragen hat als die ganze Badekur. Siehst du, Squirrel, deine Mutter hat den gemütvollen Jungen so lieb wie ein eigenes Kind.« »Ich gewiss auch, Papa«, versicherte Squirrel, »und du sollst sehen, wie ich mit ihm lernen werde.«
Da aber Arthur diesen ersten Tag, da Squirrel in ihrem Drang, alles Erlebte auf einmal zu erzählen, immer alles durcheinander brachte und ihn darum zur Auseinanderwicklung brauchte und überall suchte, in der Kinderstube sitzen und ruhig einen Brief schreiben konnte, das brachte Squirrel in solche Verwunderung, dass sie mitten in der Stube stehen blieb. »Es gibt keinen Menschen, dem du jetzt zu schreiben hast«, »alle sind bei dir, an die du schreiben müsstest«, rief sie ihm zu. »Doch es gibt einen«, gab Arthur zurück. »Siehst du, Squirrel, ich muss dem guten Georg schreiben und ihm alles erzählen und ihm danken. Denk nur, er hat es doch veranlasst, dass dein Papa mich eingeladen hat, und so ist das ganze Glück gekommen. Ich habe nun auch etwas ausgedacht, woran Georg denken und worauf er sich freuen kann, wenn er unter dem großen Eber wieder zu leiden hat. Fürs Erste will Onkel Eduard ihn auf meine Bitte im nächsten Sommer zu einem Ferienaufenthalt nach Lerchenhö einladen, wenn wir alle dort sind. Arthur wohnt nun droben beim Onkel Eduard und bereitet sich mit Eifer und einer Freude auf seine Studien vor, dass der Onkel sagte, er werde jung mit seinem Schüler, der neue Freude am Leben in ihm angefacht habe und durch seinen Feuereifer auch den Lehrer wieder in Begeisterung bringe. Squirrel hält Wort. Unermüdlich steigt sie jeden Morgen zu Onkel Eduard hinauf, um zu hören, ob eine Stunde kommt, der sie beiwohnen kann, und ist sie vorüber, so lässt sie Arthur keinen Augenblick in Ruhe, bis er ihr Gehör gibt. »Nun müssen wir gewiss gleich die Aufgaben machen, dass wir bald fertig werden«, ist Squirrels Drängen. Nach und nach ist ihr eine solche Freude an den Unterrichtsstunden aufgegangen, dass sie hinaufrennt und Onkel Eduard bittet, sie auch in die Stunde kommen zu lassen, wenn sie auch manchmal vergisst, dass sie mit Arthur lernen wollte, damit er bald fertig sei. Freilich, der Onkel richtete auch seine Stunden so ein, dass Squirrel der Mutter immer wieder berichtet, »Siehst du, Mama, eine Lehrstunde bei Onkel Eduard ist viel kürzer als ein Spiel machen mit«, da unterbricht die Mutter wohl und sagt, »du wirst nun auch jeden Tag älter. Es ist gut, dass du am Lernen Geschmack findest und das Spielen nach und nach nicht mehr die Hauptsache für dich ist und in den Hintergrund gerät.« Sogar den Strickstrumpf nimmt Squirrel oft mit rechter Unternehmungslust zur Hand, denn die Mutter hat erlaubt, dass die fertigen Strümpfe entweder Staseli übersandt oder für die Bewohner von Lerchenhö aufbewahrt werden. Onkel Eduard hat Squirrel ja gesagt, dort werde sie viele kleine Bedürftige finden und sie will im Sommer mit einem guten Paket Strümpfe dort anlangen. Wenn Arthur das Wort Herrn Rüti aussprechen hört, so jauchzt sein Herz auf. Nie wird er vergessen, was er dort erlebt hat. Immer wieder neu wird sein Herz von Liebe und Dank erfüllt, wenn er sich sagt, wie der liebe Gott für ihn alles so herrlich geordnet hat, während er so verzagt war. Frau Kasteller kann nicht genug rühmen, welch ein Segen mit Arthur in ihrem Haus eingezogen ist. Sie findet, der gute Einfluss des verständigen Kameraden auf Squirrel sei mit jedem Tage spürbarer und erfreulicher. »Siehst du wohl«, entgegnete Herr Kasteller einmal froh, »so nimmt man Engel auf, ohne es zu wissen. Und nun gibt's keine traurigen Greten mehr, weder in Engelberg noch in Stuttgart.« Auch Fräulein Malva nimmt an dem allgemeinen Glück des Hauses teil. Sie sagt, dass Squirrel so bald vernünftig werden könnte, hätte sie nie geglaubt. Nicht nur, dass Squirrel nach den Stunden des Professors rennt, als wären es Freudenfeste für sie, auch noch anderes bringt Fräulein Malva in Verwunderung und befriedigt sie sehr. Squirrel sitzt jetzt ganz still, wenn die Grammatikstunde beginnt, die auf den Rat des Professors hin für einstweilen in eine einzige in der Woche zusammengeschmolzen ist und macht keinen Aufruhr mehr. Sie schaut ihr Grammatikbuch oft von der Seite an, als traue sie der Harmlosigkeit nur halb, in der das Buch da vor ihr auf dem Tische liegt. Aber Squirrel sagt nichts darüber. Sie lernt gehorsam, was nun einmal gelernt werden muss.